Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Der Klimawandel ist da. Wir können verhindern, dass er schlimmer wird oder uns anpassen an Hitze oder Starkregen oder beides. Alle Städte und Dörfer in Deutschland sollen sich da jetzt was Schlaues ausdenken, ab heute. Hoffnung für den Standort Deutschland. Sanofi will in Frankfurt investieren offenbar und nicht in Frankreich. Apropos Frankreich, die rechtsnationale Partei Rassemblement National hat in Frankreich bei der Parlamentswahl ein Drittel der Stimmen bekommen im ersten Wahlgang. Und was passiert? Kein großes Beben, überall steigende Kurse. Der Euro gewinnt sogar deutlich an Wert. Also alles halb so schlimm. Wirtschaftlich betrachtet, wir gehen da gleich tiefer rein. Jan Plate, wir beginnen bei Ihnen. Sie beobachten in Frankfurt, was an der Börse vor sich geht. Wo steht denn jetzt der DAX?
Also zunächst mal eben, ja, es hat diesen Rechtsruck in Frankreich gegeben, aber nicht so stark wie befürchtet. Also von daher gibt es eine gewisse Erleichterung. Und der DAX, steigt um 0,25% auf 18.302 Punkte. Aber am Währungsmarkt zum Beispiel, da kann der Euro fast einen halben Cent zulegen auf 1,0751 $. Und der Blick nach Frankreich, nachdem dort der Aktienmarkt ja zuletzt gelitten hatte im Vorfeld der Wahlen. Aber da können jetzt, zumindest ein Paar der Verluste aufgeholt werden. Der CAC 40, der verbessert sich um 1,5%. Und damit kommen wir auch dann gleich zum Börsengespräch mit Eckhard Schulte von MainSky Asset Management. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Es geht allgemein um die Börsen und die Märkte in der zweiten Jahreshälfte, die ja jetzt beginnt. Und allerdings habe ich erstmal natürlich nach Frankreich gefragt, wie sehr er nach der Wahl in Frankreich und dem Rechtsruck um Unruhe und auch eine Schuldenkrise fürchtet.
Ach, im Moment an für sich nicht. Also ich denke, klar, die Zahlen in Frankreich sind nicht schön, aber am Ende hat man doch sich politisch immer irgendwo noch einigen können. Und ich vermute schon, dass der Trend sich auch weiter verschlechtert. Aber ich glaube, wir sind noch nicht hier an einem Kipppunkt, wo jetzt sozusagen hier es wirklich eine Eskalation gäbe.
Kommen wir zum anderen Wahlthema dieses Jahr, die US-Wahlen. Inwieweit stellen Sie sich und die Börse doch eher darauf ein, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird?
Ich glaube, die Chancen steigen schon, das muss man klar sagen. Ich glaube, jetzt seit dem Wochenende ist doch vielen Wählern klar, dass Biden einfach doch gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Ich glaube, die größte Gefahr ist tatsächlich so eine innenpolitische Krise, dass es vielleicht doch ein sehr enges Ergebnis wird und man kriegt dann ähnliche Situationen wie damals den Sturm dann aufs Kapitol, vielleicht direkt nach der Wahl, und dass es einfach zu solchen innerpolitischen Spannungen kommt. Also das Risiko ist, glaube ich, das größte Risiko, wenn man es rein wirtschaftspolitisch deutet. Was heißt dann Trump? Ist wahrscheinlich nicht unbedingt so schlecht für den Aktienmarkt. Es ist wahrscheinlich auch eher positiv für den Dollar, weil es ja doch dann immer wieder die Frage stellt, was passiert mit der NATO, was passiert mit Europa. Also insofern denke ich, ist es kein Thema, was hier die Gemengelage total neu mischen würde.
Schauen wir auf diese unglaubliche KI-künstliche Intelligenz-Rallye, die wir im ersten Halbjahr hatten. Inwieweit macht sie die Bewertung der Technologiewerte doch ein bisschen nervös?
Die Bewertungen sind schon hoch, das stimmt. Aber ich glaube, wir haben keine Blase, weil wir doch schon ganz anders jetzt als 2000 zum Beispiel, wo wir keine wirkliche starke Gewinnsituation hatten, weil wir doch schon eine sehr, sehr starke Dynamik, Gewinndynamik und auch Profitabilität in diesem Sektor sehen. Und machen wir die Bewertungen Sorgen? Ich sag mal jein. Also ich denke schon, dass es mittlerweile schon recht hoch ist. Aber ich glaube, diese Fantasie, die hält. Ja. Und wenn wir weiterhin gute Gewinne sehen, glaube ich schon, dass es tendenziell eher noch ein Stück weiter geht.
Für die Menschen, für die Märkte, die Bürger ist die Inflation ganz wichtig und damit natürlich auch die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Wie sehr geht die Inflation weiter zurück und was erwarten Sie an Zinsschritten von der Europäischen Zentralbank und von der US-Notenbank?
Also sie geht weiter zurück. Ich denke, wir fallen in der Eurozone so Richtung 2 im Sommer. Ich denke, die EZB senkt noch zweimal dieses Jahr. US-Notenbank auch. Ich erwarte eine Zinssenkung im September und im Dezember. Da geht es ein bisschen langsamer, aber es geht schon klar in die richtige Richtung. Also Inflationsraten gehen zurück und das öffnet dann die Tür für Zinssenkungen.
Der DAX hat im ersten Halbjahr so gute rund 9% zugelegt. Für die amerikanische Technologiebörse Nasdaq ist es um 18% nach oben gegangen. Was ist da fürs zweite Halbjahr noch drin an Steigerung?
Ja, auffällig ist ja, dass wir die gute Performance primär in den großen Titeln hatten. Also gerade MDAX zum Beispiel -7. Und für kleine Unternehmen ist es schwierig, in diesem Umfeld der hohen Zinsen, wenn sie nicht profitabel sind, wenn sie eine hohe Verschuldung haben, sich zu refinanzieren. Und ich erwarte schon, dass wir weiterhin gute Performance oder eine bessere Performance in großen Titeln sehen. Ich bin jetzt auch nicht wirklich pessimistisch für das zweite Halbjahr. Ich denke, wenn Sie sich dieses Gesamtbild anschauen, Zinssenkung, rückläufige Inflation und irgendwo eine Gewinndynamik, die gut ist. Das ist kein schlechter Cocktail. Also insofern glaube ich weiterhin selektiv, weiterhin Large Caps werden gut performen. Aber ich glaube schon, dass wir da optimistisch ins zweite Halbjahr gucken können.
Inwieweit bleibt sozusagen Deutschland, Europa hinter den USA hinterher?
Ja, sicherlich einfach aus der Struktur raus. Natürlich, wenn Sie so eine Rallye in KI und Technologie haben oder dass die Geschichte an den Börsen ist und in Europa ist da, ist man da strukturell nicht so stark aufgestellt, ist das irgendwo schon so. Natürlich haben Sie hier auch Ausnahmen wie eine ASML, aber ich glaube schon, dass tendenziell diese Tendenz, dass Technologie irgendwo gefragt bleibt. Ich sehe nicht, dass sich das dreht. Ja, also das glaube ich nicht. Und das impliziert natürlich dann auch immer automatisch, dass sie in Europa ein Stück weit hinterherhinken.
Sagt Eckhard Schulte von MindSky Asset Management.
Dann gucken wir, was sonst noch los ist. Boeing ist interessant, denn Boeing hat den Rumpf des 737-Flugzeugs, das ist die beliebteste Maschine von Boeing, von jemand anderem fertigen lassen bislang. Jetzt soll dieser Zulieferer zurück ins Unternehmen, also wieder eingegliedert werden.
Und das ist oder war nicht ganz unproblematisch. Das 2005 von Boeing abgespaltene Unternehmen Spirit als Zulieferer produziert nach Zukäufen auch Teile von Tragflächen und Rumpffragmente für Airbus. Dafür musste eine Lösung gefunden werden, bevor Boeing eben sich Spirit wieder einverleiben kann. Wozu es jetzt von Airbus heißt, dass mehrere Spirit-Werke an den europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern gehen, wofür Airbus übrigens auch nichts zahlen wird, sondern man bekommt von Spirit sozusagen noch 559 Millionen Dollar als eine Art Mitgift. Und ja, die Aktien von Airbus, sie steigen im DAX um etwas mehr als 2%. Hingegen die Papiere von Boeing, weil es ein teurer Milliarden-Deal wird, die sind im vorbörslichen US-Handel etwas im Minus, während eben im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Spirit im Plus notieren.
Was ist heute sonst noch spannend?
Na, wir schauen sonst noch auf die festverzinslichen Wertpapiere. Ja, auch die deutschen Anleihen, die sind heute etwas weniger als sicherer Hafen gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,62%. Der Goldpreis verteuert sich um rund 7 Dollar im Vergleich zu Freitagmittag. Der Goldpreis jetzt bei 2.335 Dollar.
Jan Plate, danke nach Frankfurt. Bleiben wir noch mal kurz bei Frankreich. Ich habe vor der Sendung geredet mit Marc Ringel. Er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg und Volkswirt. Sie werden es gleich hören, er war mit dem Zug unterwegs. Ich bitte die Tonqualität deswegen zu entschuldigen. Es ging in dem Moment nicht besser. Ich wollte von Marc Ringel wissen, die Wirtschaft in Frankreich läuft einigermaßen gut. Sie läuft deutlich besser als in Deutschland. Es gibt so wenig Arbeitslose wie seit 40 Jahren nicht. Es sind viele neue Unternehmen entstanden unter Macron, auch im Technologiebereich. Also Frankreich geht es wirtschaftlich ziemlich gut, aber trotzdem fühlen sich viele Französinnen und Franzosen abgehängt. Wie erklärt er sich das?
Ja, ich glaube, es ist ein Faktor der Zeit. Also Macron hat sehr viel für die Wirtschaft getan, wird auch sehr stark in der Bevölkerung als wirtschaftsnaher Präsident wahrgenommen. Aber die Reformen, die sich hinter durchschlagen, die ganzen Investitionen, die Macron getätigt hat, brauchen eine Zeit, um in der Breite anzukommen. Sie kommen tendenziell im städtischen Raum an, aber zu langsam, speziell für den ländlichen Raum. Und da haben wir wirklich ein Stadt-Land-Gefälle, sodass sich sehr viele Menschen auf dem Land abgehängt fühlen.
Das klassische Stadt-Land-Gefälle also.
Ja, das klassische Stadt-Land-Gefälle, das allerdings nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in vielen anderen Bereichen, also speziell medizinische Versorgung, ist immer wieder ein Thema. Man spricht von Versorgungswüsten auf dem Land, so dass das Thema also wirklich breiter über die Wirtschaft auch hinausgeht.
In Umfragen haben die Französinnen und Franzosen zu Protokoll gegeben, dass sie dem Rassemblement National hohe wirtschaftliche Kompetenz zutrauen. Was ist es denn, was bei den Wählerinnen und Wählern da verfängt?
Ist eine gute Frage, denn die wirtschaftliche Kompetenz ist von außen sehr schwer zu attestieren. Ich glaube, was wirklich sehr, sehr gut ankommt, ist das Thema Kaufkraft. Also Kaufkraft, das zeigen die Umfragen vor der ersten Runde der Wahlen, ist eines der zentralen Themen für die Französinnen und Franzosen. Und hier hat der Rassemblement National ja versprochen, sowohl Energiegüter, also nicht nur Strom, sondern auch Benzin im Prinzip einzufrieren, zu deckeln, die Steuer, Mehrwertsteuer darauf auf ein Mindestmaß zu reduzieren, aber auch für Grundnahrungsmittel einen Preisdeckel einzuführen. Und ich glaube, dieses Thema Kaufkraft zieht sehr stark bei den Wählerinnen und Wählern.
Obwohl ja die Inflation auch in Frankreich rückläufig ist, also sie wächst weniger stark.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle haben wir also wirklich eine Diskrepanz zwischen den wirklichen Daten, wie sie die Statistik wieder hergeben, und den gefühlten Daten. Also an dieser Stelle muss man wirklich attestieren, es ist letztlich ein Gefühl oder ein Gefühl von weniger Kaufkraft, deutlich weniger Kaufkraft, was wirklich im gesamten Land vorherrscht.
Was bedeutet denn dieses Wahlergebnis, wenn es sich in den Stichwahlen tatsächlich so bewahrheiten sollte, für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Nachbarlandes, unseres größten Nachbarlandes?
Sollte es wirklich zu einer Regierung unter dem Rassemblement National kommen, kann man sich darauf einstellen, dass die Wirtschaftspolitik schwieriger wird. Also ganz klar ist die Devise Frankreich zuerst. Das heißt, an dieser Stelle wurde ja auch schon gesagt, Stichwort EU-Binnenmarkt, dass man also eventuell aus dem Strombinnenmarkt aussteigen will, also nicht mehr freien Börsenhandel machen will, dass man Regelungen der Europäischen Union nicht mehr nachvollziehen will, beziehungsweise vielleicht auch keine Zahlungen mehr an das EU-Budget leisten will. Also an dieser Stelle Wirtschaftspolitik dürfte es an dieser Stelle zumindest mittelfristig einige Verwerfungen geben.
Der Rassemblement hat aber still und leise unter den Tisch fallen lassen, was eigentlich mal im Wahlprogramm stand, dass sie nämlich aus dem Euro raus wollen. Könnte die Wirtschaftspolitik der französischen Rechten dem Euro trotzdem Schaden zufügen?
Ja, durchaus. Also viele der Wahlversprechen, die der Rassemblement macht, kosten ja extrem viel Geld. Und das bei aktuellem Staatsdefizit, was ja schon über 110% Schuldenstand ist, also an dieser Stelle könnte das natürlich wirtschaftspolitische Einflüsse auch auf den Euro haben, beziehungsweise auf die gesamte Finanzpolitik der EU.
Bruno Le Maire, der noch amtierende Finanzminister, der hat vor der Wahl davor gewarnt, dass Frankreich, wenn der Rassemblement National oder auch das linke Bündnis regieren würde, dass es dann eine derartige Schuldenkrise in Frankreich geben könnte. Das haben Sie auch gerade angerissen, dass sogar der IWF den französischen Haushalt überwachen könnte, wie das sonst eigentlich nur bei Entwicklungsländern der Fall ist. Ist das pure Panikmache?
Na, nicht zwingend. Also im Endeffekt würde wirklich das gesamte Programm des Rassemblement National umgesetzt. Das haben ja einige Modellrechnungen auch gezeigt. Würde das also wirklich zu erheblichen Mehrausgaben führen, also zu einer deutlich höheren Staatsverschuldung. Allerdings muss man dazu sagen, der Rassemblement National ist relativ clever und schnell im Reagieren. Dementsprechend haben die schon direkt gesagt, naja, all diese Wahlversprechen über zusätzliche Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt eines Kassensturzes. Und vermutlich wäre die Taktik, bei diesem Kassensturz relativ schnell festzustellen, dass kein Geld in der Kasse da ist und dementsprechend viele dieser Versprechen relativ schnell auch wieder einkassiert würden.
Und Deutschland? Deutschland ist ja der wichtigste Handelspartner von Frankreich, aber der Rassemblement National, der schürt ja ganz offen eine Feindseligkeit, kann man schon sagen, gegenüber Deutschland, mal abgesehen von der Stimmung und was da kaputt gemacht wird. Wie groß ist der ökonomische Schaden?
Also politisch dürften wir in eine sehr schwierige Phase rutschen und das beeinflusst natürlich auch die Wirtschaft. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sind sehr eng, sehr, sehr dicht verflechtet mit sehr vielen Unternehmen, die direkt vor Ort sind, von beiden Seiten. Und damit sind diese Wirtschaftsbeziehungen natürlich auch ein Stück weit jenseits der Politik. Die Frage ist natürlich, ob durch eine Aufkündigung von EU-Binnenmarktregeln dieses gemeinsame Wirtschaften erschwert wird.
Ganz kurz zum Schluss noch. Das Thema, an das wir uns aus den ursprünglichen Wahlkämpfen von Macron noch erinnern, war die Rente. Das Rentenalter muss hoch. Und das hat er ja auch umgesetzt. Und jetzt sagt der Rassemblement National, aber auch die Linken, das Rentenalter drehen wir wieder runter. Wie entscheidend war das bei der Wahl?
Ich glaube, es war sehr entscheidend, weil die Diskussion über die Rente beziehungsweise die wochenlangen Streiks und Proteste gegen die Rente durchaus einen Kern, ja, des französischen Wohlbefindens getroffen haben und dementsprechend für sehr viel Unruhe gesorgt haben. Von daher ist dieses Versprechen, die Rentenreform zurückzudrehen, glaube ich, ein Kernpunkt, der zumindest latent vorhandene Unzufriedenheit nochmal deutlich verschärft hat.
Ist das umsetzbar aus Ihrer Sicht?
Es ist potenziell schon umsetzbar. Die Frage ist natürlich, was für ökonomische Kosten hinterher auf die Französinnen und Franzosen zukommen. Also diese Rentenreform wurde ja nicht gemacht, weil man mal den Eindruck hatte, man könnte mal die Rente hochsetzen, sondern es ging ja um das Thema Produktivität, es ging um das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und dann ist natürlich ganz klar, dass ein Zurückdrehen von diesen Reformen auch da Auswirkungen hat, beziehungsweise negative Auswirkungen.
Marc Ringel, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Sie hören ihn, er ist unterwegs auf einer Zugfahrt. Danke, Herr Ringel, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Pfister.
Die Welt wird heißer, nasser und gelegentlich auch trockener, also unberechenbarer. Deutschland steuert teilweise dagegen, muss sich aber wie viele damit abfinden, dass man einiges nur noch abmildern kann, wenn überhaupt. Ab heute gibt es ein sogenanntes Klimaanpassungsgesetz. Macht uns das widerstandsfähiger? Jan Zimmermann.
Es geht bei diesem Gesetz nicht um Klimaschutzmaßnahmen, sondern darum, die Folgen der Klimakrise erträglicher zu machen. Im Fokus stehen Wetterextreme wie lange Hitzewellen, Starkregen, Hochwasser. Das Klimaanpassungsgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, Anpassungsstrategien vorzulegen und Maßnahmen zu treffen, um Schäden durch Wetterextreme zu reduzieren. Ganz konkret geht es zum Beispiel um mehr Grünflächen in den Städten, die bei starkem Regen das Wasser besser aufnehmen und speichern können. Bei Hitze sorgen diese Grünflächen für Abkühlung, genauso wie begrünte Fassaden. Hinzu kommen viele weitere Maßnahmen wie Trinkwasserbrunnen oder der Hochwasserschutz, beispielsweise Polderanlagen oder die Renaturierung von Flüssen. Auch Hitzeschutz in sozialen Einrichtungen, etwa in Pflegeheimen, gehört dazu. Bund, Länder und Kommunen müssen nun künftig bei sämtlichen Planungen Klimaanpassungsmaßnahmen berücksichtigen, unter anderem, wenn ein Neubaugebiet ausgewiesen wird. Sie müssen Risikoanalysen erarbeiten, Konzepte aufstellen, Beratung anbieten und Umgesetztes auswerten. Wirken die Maßnahmen oder nicht? Was muss eventuell verbessert werden? Das alles kostet vor allem die Gemeinden, Städte und Landkreise Geld. Die Bundesländer rechnen mit 2 Milliarden Euro pro Jahr allein für die Berichtspflichten. Das Klimaanpassungsgesetz ist aber nicht mit Geld ausgestattet. Es gibt kein Extrabudget oder ähnliches. Das Bundesumweltministerium kann lediglich über Förderprogramme einzelne Maßnahmen finanziell unterstützen. Die Länder fordern deshalb, dass sich der Bund an der Finanzierung beteiligt. Eine Einigung gibt es bislang nicht. So ist der Erfolg des Gesetzes ungewiss. Auf Papier sind die Aufgaben klar definiert. In der Praxis könnten Maßnahmen auf der Strecke bleiben, vor allem in Kommunen, die ohnehin verschuldet oder knapp bei Kasse sind. Genau das kritisieren Oppositionsparteien wie die Union. Aufgrund der offenen Finanzierungsfrage sorge das Gesetz lediglich für mehr Bürokratie.
Und jetzt kommen wir zum Chemiestandort Deutschland. Der hat ja gelitten, aber in Frankfurt-Höchst, da ist Chemie immer noch groß. 22.000 Menschen arbeiten dort in etwa 90 Chemieunternehmen. Eines der größten ist das französische Pharmaunternehmen Sanofi. Es ging vor kurzem das Gerücht um, dass Sanofi die Insulinproduktion von Frankfurt nach Frankreich verlagern werde. Aber jetzt berichtet das Handelsblatt, dass Sanofi in Frankfurt nochmal richtig investieren wolle. Fragen wir unseren Kollegen in Hessen, Ludger Fittgau. Ludger, Sanofi kommentiert diesen Zeitungsbericht bisher nicht, doch die hessische Landesregierung ist offenbar seit Monaten mit Sanofi im Gespräch. Das meldet der HR. Worum geht es dabei?
Da geht es um mögliche öffentliche Investitionen, einen öffentlichen Zuschuss für diesen bedeutenden Standort von Sanofi. Da gibt es eben, das hast du schon gesagt, Sandra, jetzt schon seit längerem Gerüchte, dass Sanofi vielleicht die Produktion nach Frankreich verlagern will, die Produktion von Insulin. Das ist ein Kerngeschäft von Sanofi seit 100 Jahren. Um diese Insulinproduktion herum in Frankfurt ist auch eine Menge entstanden, ein sogenannter Biocampus mit weiteren Forschungen. Und da möchte die Landesregierung das erhalten und ist auch bereit, das zitiert eben der Hessische Rundfunk heute, einen Sprecher der Landesregierung, da auch Geld in die Hand zu nehmen für diese offenbar geplanten 1,3 bis 1,5 Milliarden Neuinvestitionen für eine neue Insulinproduktionsstätte.
Wie wichtig wäre denn diese Investition für den Chemiestandort Rhein-Main, wenn sich die Meldungen bestätigen sollten?
enorm wichtig. Man muss wissen, dass Sanofi in Deutschland 3 Standorte hat mit insgesamt 8000 Beschäftigten. Der Großteil arbeitet aber tatsächlich in Frankfurt-Höchst auf dem Gelände der ehemaligen Farbwerke Höchst, ein großer Chemieverbundstandort, der auch weit in die Region hinausstrahlt mit seinen technischen Möglichkeiten. Etwa 6200 Menschen arbeiten in Frankfurt und die anderen in Köln und Berlin. Also das ist für Rhein-Main ganz wichtig, auch im Verbund mit den anderen Produktionsstätten drumherum, die auch wichtig sind in Mainz, in Marburg und bis hin nach Ludwigshafen gibt es da eine Menge Kooperation auch mit anderen Chemieunternehmen.
Apropos Kooperation, also Sanofi kooperiert in Höchst ja auch mit BioNTech. Ist damit auch der Pharmaverbund gleich mitgesichert?
Ja, in der Tat. Sanofi und BioNTech haben schon eine langjährige Forschungskooperation seit 2015. Und das wurde sehr deutlich während der Corona-Krise. Da hat nämlich Sanofi für BioNTech die Produktion des Impfstoffs in Höchst mit übernommen. Sie haben also abgefüllt. Also da sah man eine sehr praktische Kooperation. Man hat auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass man in der Nähe des Frankfurter Flughafens ist, dass die Logistik auch für das Verschicken der Impfstoffe da ist. Das ist, glaube ich, auch ein zentraler Pluspunkt für Frankfurt-Rhein-Main, natürlich der Flughafen in der Nähe. Aber dennoch, die Kooperation ist auch nicht nur einfach. So ist es eben auch so gewesen, dass im letzten Jahr ein gemeinsames Krebsprojekt von Sanofi mit BioNTech gestoppt werden müsste, die Entwicklung von Krebsmedikamenten. BioNTech möchte ja da zukünftig auch mit der mRNA-Technologie sozusagen neue Produkte entwickeln in dem Feld. Und das ist gestoppt worden, das hat nicht funktioniert. Da sieht man, die Kooperationen sind da, aber natürlich muss in diesem Bereich, müssen dann auch Produkte irgendwann herauskommen, weil es geht ja wirklich um langfristig auch um Milliardenumsätze und wenn da keine Ergebnisse erzielt werden, dann wird immer wieder mal so ein Standort in Frage gestellt.
Jetzt beobachten wir weiter, wann das Ergebnis tatsächlich kommt. Wann rechnen Sie damit, wann dass das bestätigt wird?
Ich denke, dass wir heute oder morgen da einfach eine Bestätigung noch bekommen werden.
Ludger Fittgau, vielen Dank. Finanzminister Lindner will das Deutschlandticket teurer machen, weil es so viel koste, den Bahnverkehr auszubauen. Damit beginnt die Wirtschaftspresseschau und dazu meint die Passauer Neue Presse.
Dazu meint die Passauer Neue Presse, das Deutschlandticket ist trotz aller nervtötenden Hakelei um Finanzierung und Ausgestaltung ein echter Lichtblick. Ein Regionalticket für ganz Deutschland zum günstigen Preis. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten? Auch Finanzminister Christian Lindner gibt sich als Fan des Deutschland-Tickets, allerdings nur, um anschließend einen Entweder-Oder-Konflikt um Ticket- und Schienensanierung zu konstruieren. Beides wäre schön. Lindner scheint es eher darum zu gehen, die Lücken im überfälligen Haushalt 2025 zu schließen und weniger darum, die Bahn mit einer angemessenen Preispolitik aufs richtige Gleis zu setzen. Dabei sollte er wissen, Politspielchen mit der Bahn sind der falsche Weg. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf einen Bericht ein, wonach viele Fernverbindungen der Bahn gestrichen werden sollen, besonders in Ostdeutschland. Die Deutsche Bahn ist immer für einen Aufreger gut. Diesmal war es ein vermeintlicher Kahlschlag der Verbindungen im Osten, der die nervöse Politik erzürnte. Gerade der Osten dürfe nicht abgehängt werden, schon gar nicht vor den Landtagswahlen. Die gute Nachricht zuerst. Die Fernverkehrsverbindungen werden gar nicht gestrichen. Bedenklich ist die Aufregung trotzdem. Offenbart sie doch, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit der Bahn auseinanderliegen. Politik und Bürger fordern eine Art Vollversorgung. Wie wirtschaftlich einzelne Strecken sind, spielt keine Rolle. Die im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers wegen Geldwäsche angeklagten Personen sind freigesprochen worden. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Enthüllung des Finanzskandals 2016 dennoch als wichtig an. Im Gefolge der Panama Papers hat sich manches zum Besseren gewendet, weil die Politik zum Handeln gezwungen war. In vielen Ländern wurden Steuergesetze verschärft, der Datenaustausch über Grenzen hinweg verbessert und öffentlich einsehbare Register geschaffen, aus denen die Identität der wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen hervorgehen muss. Mehr als 1 Milliarde Euro konnten die Behörden zudem bei denjenigen eintreiben, die die Dienste von Mossack Fonseca genutzt haben, weil in Deutschland oder anderswo viele Tricksereien mit Briefkastenfirmen eben nicht legal sind.
Das war die Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.